Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
Ja, moin meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Und wir sind zurück. Die lange Winterpause hat ein Ende. Es gibt neue Autos. Es gibt die ersten Testergebnisse. Wir sind nach der Testwoche 1 und wir haben das große Thema. Und wenn ich von wir rede, dann begrüße ich im fernen München meinen kongenialen Kollegen, ich darf es wieder sagen, Flo, moin.
Servus Basti, ja endlich geht's wieder los. Boah, jetzt haben wir echt lange Pause gehabt, 2 Monate, ziemlich genau waren es glaube ich, von Ende Dezember bis jetzt. Hat aber gut getan, also wir haben wieder schön Energie getankt, wir sind voller Vorfreude, neue Saison. Ja, ich bin auch mega heiß und vor allem jetzt endlich mal wieder Autos zu sehen, die um eine Strecke fahren. Das war tatsächlich jetzt irgendwie so ein bisschen eine Durststrecke. Die letzten 2 Monate. Also es ist echt nicht viel passiert.
Ich habe auch diese ganzen Videos, also auf der Formel 1 Webseite und F1 TV kannst du ja die Tests live sehen. Und ich habe dann wirklich diese Videos gesucht, einfach nur mal zu gucken, ach, wie sehen die denn aus, wie fahren die denn, sieht man da irgendwas und so. Das war schon, da hat was gefehlt.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja, einfach auch mal die Optik von den Dingern zu sehen. Ja, unabhängig davon natürlich, das ist das Thema, warum, wo wir auch einsteigen müssen eigentlich. Also da kommen wir gar nicht drum rum.
Das Thema. Das Überthema.
Ja, das Überthema. Mercedes hat sich gedacht, ja, so viele WM-Titel in Folge, das reicht uns noch nicht. Nee, wir wollen natürlich den nächsten auch noch haben und entwickeln einfach mal, machen einen auf total abgespaced und entwickeln jetzt einfach mal ein Lenkrad, was man in nicht nur nach links und rechts drehen kann, sondern auch noch rein und rausziehen kann, wie bei einem Kampfjet. Und das hat natürlich alles einen Sinn. Basti, du bist doch nicht nur Zahlenfuchs, sondern auch Technikliebling. Bitte erläutere doch mal und wenn du es nicht drauf hast, verbessere ich dich, okay?
Ey, verdammt, ich wollte nämlich genau den Satz sagen. Ich bin ja eigentlich für die Zahlen da, du bist ja eher für die Technik da. ich muss als allererstes sagen, ich bin dankbar an Mercedes, dass sie uns irgendwas zu reden geben. Denn ansonsten würden wir über Zahlen reden, die in der ersten Testwoche so überhaupt nichts aussagen. Und da, jetzt haben wir was zu reden, nämlich das, es heißt wirklich so, wir haben es nochmal nachgecheckt und auch Mercedes selber nennt es das, also das Video von James Allison habe ich die Woche auf unsere Instagram-Seite gepostet, es wird ganz genau das genannt, weil es gab schon irgendwie DAS und DAS und so, nee, das, Dual Axis Steering, also Doppelaxialsteuerung, also genau das, was du gesagt hast, nicht nur links, rechts, das quasi eine Achse, sondern die zweite ist halt, dass du es vor- und zurückziehen kannst. Und noch ist man sich nicht ganz sicher, was sich da im Detail verändert. Aber wenn der Mercedes auf eine Gerade fährt, ziehen die Fahrer am Anfang bzw. so im Laufe der Gerade das Lenkrad zu sich. Also dieser Vergleich, was du eben gesagt hast, wie in so einem Flugzeugcockpit, die ziehen das zu sich, nur dass eben das Auto nicht in die Luft fliegt, sondern die Vorderreifen verstellen sich. Also so wie man es auf einigen Videos sehen konnte, verändert sich quasi der Reifensturz und die Reifen knicken nach innen. Die sind also nicht parallel wie bei einem normalen Auto, das man kennt, das geradeaus fährt, sondern die Reifen drehen sich nach innen. Und da gibt es
also
mehrere
Spur letztlich. Ja, das Vorspur nennt man das, glaube ich, wenn ich richtig bin fachlich. Das heißt, es ist so wie wenn jemand so X-Beine hat, ja. Also wenn man quasi die Füße nicht parallel auf dem Boden stehen, sondern so ein bisschen nach innen gedreht.
Dadurch Alter, wie kann man denn das jetzt mit X-Beinen vergleichen?
Damit überfährst du den Reifen, ja, und so kriegst du mehr Temperatur rein. Wenn du das nicht haben willst, stellst du die Reifen gerade, verlierst Temperatur. Das heißt, du hast ja eine Möglichkeit gefunden, zumindest bei den Vorderreifen, die Temperatur von Runde zu Runde beziehungsweise auf jeder Geraden zu steuern. Und das ist natürlich absolut abgefahren, je nachdem, wie gut es letztlich funktioniert. Das, ja, da würde ich jetzt irgendwie noch keine fertigen Schlüsse ziehen. Aber auf jeden Fall ist es mal wahnsinnig spannend, weil wenn das klappt, dann haben die da einen absoluten Vorteil gegenüber allen anderen.
Es ist einfach brutal genial. Also die Grundherausforderung ist ja bei den Formel-1-Autos heutzutage dieses Reifenmanagement. Das heißt also, die Temperatur, wie kriege ich sie rein und vor allem, wie kriege ich sie wieder raus, wenn der Reifen halt überfahren ist oder zu heiß ist. Und normalerweise kriegt man das ja nur hin, indem man halt Geschwindigkeit rausnimmt. Das heißt, man bremst früher oder man lässt mehr Lift and Coast mäßig, man lässt das Auto mehr rollen, so dass man halt nicht über die Bremsen so viel Temperatur da reinbekommt oder eben über die allgemeine Reibung auf der Strecke, dass die Reifen nicht so heiß werden. So. Richtig. Und in dem Moment, wo du jetzt diese Möglichkeit hast, am Lenkrad durch die Winkelverstellung der Reifen die Temperaturen und oder den Temperatureinfluss zu verändern, hast du quasi eine neue Möglichkeit geschaffen. Und du hast gerade gesagt, mal gucken, ob es funktioniert. Selbst wenn du damit nur 2-3 Grad Temperatur irgendwie da steuern kannst, hast du auf einmal einen Mehrwert, den kein anderer hat. Also diese Technologie ist brutal genial. Also das, also mein erster Gedanke, das hatte mich so ein bisschen an 1997 der McLaren damals mit der mit dem dritten Pedal erinnert, wo die quasi auf der Hinterachse einseitig bremsen konnten und quasi die Hinterachse mitgelenkt hat. So, das hatten die damals einzigartig innovativ entwickelt und damals die WM brutal dominiert. Und ja, das ist jetzt auch meine große Angst, dass das dieses Jahr kommt. Es ist für nächstes Jahr ist schon mal verboten, das ist schon mal interessant. Es ist verboten für nächstes Jahr, das heißt, es wird jetzt kein brutales Wettrüsten geben.
Nee.
Was aber auch ein Nachteil ist.
Dieses Jahr ist das alles gut, nächstes Jahr ist das wieder verboten, das heißt, da ist das Thema eh raus. Andererseits, was ich auch ein bisschen, oder was fand ich irgendwo so einen Ticken witzig einfach, dass dann wurde natürlich Vettel und Co. gefragt, ja, boah, ein riesen neues System, was haltet ihr denn davon? Ja, wir glauben jetzt nicht, dass das so viel bringt und so. Ganz ehrlich, ich glaube, die machen sich richtig in die Buchse. Also,
ja, ja.
Bei aller Liebe, aber ich glaube, ich finde, du hast bei Sebastian Vettel schon so ein Stück weit auch den Frust im Gesicht gesehen, so diese Panik davor, dass diese Saison eiskalt ein Copy-Paste von letztem Jahr wird oder den letzten Jahren. Also wieder der Versuch, gleich zu ziehen mit Mercedes und dann kommen die wieder mit einem neuen Trick um die Ecke und verblasen alle. Also ich sag mal so, für mich ist die Chance, dass Mercedes dieses Jahr wieder Weltmeister wird, deutlich größer in der Vorausschau jetzt bei den Tests, als zumindest im letzten Jahr. Wo ich sage, Mensch, jetzt sind die ziemlich nah beieinander. Jetzt sehe ich Mercedes, ehrlich gesagt, auch wenn man sich die Zeiten schon mal anguckt, die zwar jetzt noch nicht so extrem aussagekräftig sind, weil natürlich noch keiner so richtig, glaube ich, das gezeigt hat, was er kann. Aber trotzdem zeigt das, dass Mercedes da echt Top-Leistung gebracht hat. Und wenn man sich die Unterschiede mal anguckt, die sind auf dem gleichen Reifen letztes Jahr 2,1 Sekunden langsamer gefahren im ersten Test als dieses Jahr. Das ist natürlich, je nachdem, wie viel Vollgas sie fahren konnten, das heißt, wie offen der Motor war, etc., auf jeden Fall eine Hausnummer.
Ja, natürlich, aber also ich würde jetzt da noch nicht zu viel reininterpretieren. Also grundsätzlich bin ich bei dir, das ist natürlich ein super Mehrwert und andere Teams haben auch schon gesagt, wir vermuten, es würde ein halbes Jahr dauern, bis wir das irgendwie kopieren können. Und du wirst bei vielen Teams da schon die Herausforderung haben, wenn es nächstes Jahr verboten ist, lohnt es sich dann überhaupt jetzt da in dieses Wettrüsten mit einzusteigen?
Richtig.
Ich glaube, Ferrari und Red Bull kommen nicht drum herum, sich das ernsthaft anzugucken. Ich wollte aber mal einen Vergleich machen und zwar die Qualifying-Zeit letztes Jahr, also Barcelona 2019 am Rennwochenende 1:15.4, das wäre original 3/10 schneller gewesen als das, was Bottas jetzt gefahren ist, auf dem gleichen Reifen, also auf dem schnellsten Reifen.
Das ist schon krass.
Also da man davon ausgeht, also Mercedes ist ja der Erfinder des Sandbagging, also des Sandsackbeschwerens. Wenn man davon ausgeht, dass die halt noch nicht volle Leistung fahren, ist das schon beeindruckend, weil die sind fast schon auf dem Qualifying-Niveau vom letzten Jahr. Ja. Aber ich bin da erstmal, also ich bin da noch ein bisschen zurückhaltend. Also ja, klar, sie sind Favorit, aber Red Bull hat wohl auch an einer komplett neuen Aufhängung vorne gearbeitet. Und wenn die noch den extra Push von Honda mitbringen, also ich glaube nicht, dass es jetzt dieser große Schritt ist, um einen Riesenvorsprung zu haben. Eben damals im Vergleich mit McLaren, die dann teilweise eine Sekunde schneller waren. Aber es ist natürlich schon beängstigend.
Ja, absolut. Und wie du schon sagtest, Red Bull ist ja derjenige eigentlich, auf den man jetzt, glaube ich, bei Mercedes das Augenmerk richtet. Das hat auch Toto Wolff, glaube ich, im Interview gesagt, dass eben sie vor allem auf Red Bull gucken und nicht mehr so auf Ferrari. Und das ist natürlich schon ein bitteres Zeichen, wenn der...
Ja, aber come on, das ist doch Shit-Talking. Also das machen die doch gerne.
Klar ist das also, Shit-Talking. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir selber vorstellen, also... Das ist ja immer dieses, ach, erster Testtag. Und man will natürlich am liebsten so viel analysieren, wie geht. Nur, man muss eben vorsichtig sein bei den Zahlen. Nichtsdestotrotz wirkt für mich ein Ferrari-Team deutlich angespannter gerade als ein Red Bull-Team.
Ja gut, aber es kommt auch aus der Situation heraus. Also Ferrari, wir haben jetzt das Auto gesehen, das ist das neue Auto. Klar, wir haben kleine Details, wie bei fast allen. Man sieht ein paar Veränderungen. Die Nase ist ein bisschen enger geworden. Die komplette Motorabdeckung ist ein bisschen schmaler geworden. Wir haben neue Flügelchen an den Außenflügeln, an den Außenspiegeln. Aber das sieht jetzt nicht so brutal anders aus. Aber der Mercedes sieht von außen auch nicht so brutal anders aus. Und Ferrari kommt aber aus dieser Situation, wir haben eigentlich eine schlechte Saison gehabt, wo wir zwei Fahrer hatten, die sich gegenseitig Punkte weggenommen haben, wo wir selber viel verschlammt haben. Wir kommen aus einer ganzen Ära, wo wir viel verschlammt haben. Die sind so oder so extrem unter Druck. Also ob der Binotto diese Saison übersteht, hey, also ganz ehrlich, das haben schon ganz andere vor ihm in kürzerer Zeit geschafft. Also da sitzt bei Ferrari immer auf dem heißen Stuhl und da ist halt immer Druck. Und da würde ich als Toto Wolff einfach nur, um ein bisschen Benzin ins Feuer zu kippen, sagen, ja, Ferrari, come on, wir gucken auf Red Bull. Also würde ich auch so machen. Ich sehe jetzt auf dem Papier, sehe ich eigentlich Ferrari und Red Bull dieses Jahr auf gleicher Ebene. Also Ferrari hat letztes Jahr den riesen Boost gemacht mit dem Motor-Upgrade. Die müssen jetzt gucken, dass sie halt Abtrieb finden, dass sie vielleicht ein bisschen Topspeed aufgeben, so wie Mercedes es auch gemacht hat, um dafür in den Kurven besser zu werden. Und ich glaube, das ist machbar. Und wenn allein das schon passiert, dann würde ich schon sagen, wären sie locker besser als der letztjährige Mercedes. Und dann müssen wir wirklich gucken, was das bringt. Also,
naja,
ich bin auch verhalten. Aber die Tests waren nicht gut, da bin ich bei dir. Also bisher sah es nicht gut aus bei Ferrari. Das war jetzt noch nicht der Boost, man denkt so, alles klar.
Nee, einfach mal ein Statement setzen. Das hätte ich mir jetzt mal gewünscht, weißt du? Dass man zumindest mal sieht, sie können, wenn sie wollen.
Ja.
Aber da kam halt noch nicht viel und ich weiß nicht, inwieweit das Absicht ist. Aber gut, das wird sich jetzt dann herausstellen. Wen ich saucool finde oder wo ich sagen muss, Leute, ganz ehrlich, alles richtig gemacht. Einfach mal schön Copy-Paste. Racing Point hat sich gedacht, ach, leck mich doch, alles wurscht. Wir machen einfach das, was Mercedes letztes Jahr gemacht hat. Hat ja ganz gut bei denen funktioniert. Wird bei uns bestimmt auch gut funktionieren. Und die haben sich einfach so ein Ticken, also die haben quasi den letzten Jahres Mercedes genommen, den Pink angemalt und jetzt ist das ein Racing Point. Also sieht es zumindest aus. Also ein unglaublich ähnliches Modell vom Mercedes des letzten Jahres bei Racing Point. Und am Ende des Tages, man geht wenig Risiken ein, man weiß, was es bringen kann, es ist solide, man hat weniger Entwicklungsaufwand, kann mehr Ressourcen in 2021 stecken. Für mich, wenn das Konzept jetzt einigermaßen aufgeht, muss ich sagen, Hut ab, alles richtig gemacht.
Ja, das ist natürlich ganz, ganz zufällig, dass Mercedes und Racing Point sich auch noch den gleichen Windkanal teilen. Ne? Also
verrückt,
das,
ne?
Also, Wahnsinn. Vielleicht hat ja irgendein, ich sag mal, schlappsieger Mercedes-Mitarbeiter da aus Versehen so eine kleine Skizze, wie dann irgendwie die Flügel gebaut sind, liegen lassen. Und so ein cleverer Racing Point-Mitarbeiter hat da fix noch ein Foto gemacht. Und hei, man weiß ja nie. Also es ist halt wirklich.
Die haben mal unter die Plane vom Auto vom letzten Jahr gelurrt, was da noch rumstand in der Ecke.
Offiziell sagt Racing Point, wir haben einfach gute Fotografen engagiert und warum nicht? Funktioniert ja das Konzept. Klar, verstehe ich, absolut richtig. Und die ersten Zahlen sahen jetzt auch nicht wirklich schlecht aus von denen. Also sie waren jetzt am Ende der Woche Platz 5 und Platz 6 und Platz 5 übrigens war Lance Stroll, man muss es auch mal erwähnen, ne?
Also man muss ihn, ja, er reift ja auch, ne? Der Junge reift vielleicht, wer weiß, vielleicht kommt da noch mehr von ihm, who knows?
Ja, also die direkte Vergleichbarkeit ist noch nicht gegeben im Vergleich zum letzten Jahr, weil sie sind jetzt ihre beste Zeit auf den C4 gefahren, also den zweitweichsten. Die Vergleichszeit letztes Jahr ist der zweithärteste gewesen. Da sind sie natürlich jetzt irgendwie fast 2,5 Sekunden schneller gewesen, aber wie gesagt, die Reifen waren dieses Jahr auch deutlich weicher. Was aber wirklich interessant ist, ist halt, die sind eine 1,17 gefahren, 1,17,3 und wir sind ja jetzt wirklich in der ersten Woche, wo die das Auto erst verstehen lernen. Und wenn die es vielleicht nächste Woche schon verstanden haben, vielleicht sogar noch 1-2 Upgrades bringen oder sich bestellen bei Mercedes.
Zufällig finden.
Zufällig, wir haben noch einen alten Flügel gefunden, kurz anlackiert. Also dann kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht sogar mehr drin ist. Weil auch da würde ich gerne mal die Referenzzeit von letztem Jahr mal mit rannehmen. Also vom Spanien Grand Prix letztes Jahr und da war die Zeit von Lance Stroll im Qualifying 1:18,4. Das heißt, sie sind jetzt schon eine Sekunde schneller, also Lance Stroll ist schon eine Sekunde schneller als letztes Jahr im Qualifying. Und das ist, glaube ich, das größte Statement. Mhm. Ich glaube, bei Racing Point, da dürfen sich die Renaults und, ach, Renault, was erwähne ich die überhaupt noch? Da muss ich McLaren vielleicht warm anziehen, dass da nicht auf einmal Druck kommt, weil es war ja ein großes Ziel, Best of the Rest. Letztes Jahr war ein verlorenes Jahr. Ich sehe da einiges. Und es gibt noch eine andere Neuigkeit bei Racing Point. Das ist eine Neuigkeit aus der Winterpause, die wir einfach nochmal erwähnen müssen. Nämlich, nächstes Jahr sind sie weg. Möchtest du es erklären?
Nee, lieber Sebastian, du steckst da tiefer drin, deswegen lasse ich es dir. Und ich verbessere dich wie immer, wenn du was falsch machst.
Ich war total geschockt. Ich habe online einen Artikel gelesen und dachte so, was, das stimmt? Die haben nämlich nur die Geschichte von Racing Point ein bisschen aufgedröselt. Das war, glaube ich, auf F1.com. Racing Point war ja mal Jordan. Das war mal das Rennteam, mit dem Michael Schumacher seinen ersten Sieg geholt hat. Ich hatte schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber es stimmt. Wir hatten ja ursprünglich, das war ja mal Jordan. Dann wurde es verkauft. War das schon der Russe? Dann hieß es Midland F1, aber nicht lange.
Das habe ich auf dem Schirm, ne? Also ja, Midland F1 habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Dann hieß es Spyker. Spyker habe ich noch auf dem Schirm. Also ich glaube, Midland und Spyker haben zusammen höchstens 2-3 Punkte geholt. Dann wurde es das neue Spielzeug von Vijay Mallya, unserem Lieblingsinder. Der hat daraus Force India gemacht. Dann wurde es Racing Point. Und ab nächsten Jahr wird es Aston Martin. Denn Papa Stroll, der gute alte Lawrence, er hatte mal ein bisschen Geld rumliegen. Das war einfach mal so ein bisschen...
Portokasse.
Ich glaube, 180 Millionen hat er bezahlt, um sich 20% an Aston Martin zu krallen. Also Aston Martin, James Bond, ne? Und wird jetzt der neue Vorstandsvorsitzende und dachte sich, ey, da habe ich ja eine Autofirma und ich habe einen Sohn, der so mittelmäßig talentiert Auto fahren kann. Bringe ich das doch einfach zusammen. Und nächstes Jahr werden sie dann original Aston Martin F1 geführt und gefahren von der Familie Stroll.
Ich sag dir eins, ich finde das alles super schön. Die müssen mir nur einen Gefallen tun. Niemals, never, never, ever darf Lance Stroll James Bond spielen. Weißt du, jetzt stell dir mal vor, der Einfluss reicht so weit, dass die sagen, ja komm, wir sponsern ja auch nur mit unseren Autos und drum und dran und so. Pack doch meinen Sohn mal in die Hauptrolle. Dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend, ja?
Nein, das wird nie passieren, aber jetzt, wo du es sagst, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Lance irgendwann mal als so Sidekick, so Cameo auftritt.
Richtig, genau, das kann ich mir nicht auch vorstellen. So, der holt ihn dann irgendwo ab vom Casino, weißt du? So,
Oh Gott, hei. Ich habe nochmal die Zahlen nachgeguckt. 237 Millionen hat Lawrence Stroll für 16,7% an Aston Martin gekauft. Später wird er noch den Rest zu seinen 20% erwerben. Und dachte ich so, für 237 Millionen kriegt der 16% von Aston Martin. Ich hätte nicht gedacht, dass die Marke mittlerweile so wenig wert ist. Das sind jetzt irgendwie 1,4 Milliarden. Ist ja für Autobauer nix. Also das macht Tesla an der Börse ja an einem Tag. Aber soweit jetzt die Abkehr quasi vom aktuellen Formel-1-Geschehen. Also Racing Point letztes Jahr nochmal als der pinke Baby-Mercedes unterwegs. Nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob die dann immer noch Mercedes fahren, aber ich glaube ja. Sie werden dann quasi Aston Martin draufstehen haben, werden Mercedes fahren. Bei Red Bull, die haben ja momentan noch Aston Martin als Hauptsponsor, hinten fett auf dem Flügel drauf. Da werden sie verschwinden. Heißt also, die Kooperation Aston Martin, Red Bull mit Honda verschwindet und nächstes Jahr haben wir einen Aston Martin mit Mercedes Power. Ist auch geil.
Was ich tatsächlich, um mal an unseren nächsten, wo du jetzt gerade schon drüber gesprochen hast, um mal zu Red Bull zu kommen, für mich ist das so der Inbegriff des Staubsaugers. Also, die Nase, nicht bei aller Liebe, aber die Nase ist so bei allen relativ ähnlich, ja? Relativ ähnliches Konzept, gut, zweigeteilt bei Ferrari jetzt zum Beispiel, hat man ja links und rechts so diese Rüssel, aber beim Red Bull hast du vorne so richtig diesen Schnorchel, so diesen, das ist wie so ein, wie heißt der, Nasenbär. Weißt
ja, du? Nasenbär. Ja, ich bin bei dir. Ja.
Gell? Oder, wenn man diesen so genau anguckt.
Ganz komisch.
Also irgendwie ganz weird sieht der aus, relativ steil nach unten abfallend, ja. Also, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Also, aus optischen Gründen haben sie es sicher nicht gemacht. Das ist schon mal klar. Aber, ja, da bin ich auf jeden Fall äußerst gespannt. Da fällt es mir jetzt ganz schwer zu sagen, das muss man aber grundsätzlich dieses Jahr, finde ich, sagen, diese Veränderungen, die wir sehen an den Autos, das sind alles Nuancen. Klar, zum einen, weil sich natürlich reglementtechnisch nicht viel getan hat, zum anderen ist natürlich diese Ära jetzt, die wir haben, und diese Aero-Ära seit 2017 jetzt relativ gesetzt. Also so viele Tricks werden da nicht mehr gefunden. Letztes Jahr hatten wir ja dieses große Phänomen der Frontflügel, also den Outwash und den Underwash. War das richtig?
Downwash,
richtig, genau. Also die einen, die haben halt quasi die Luft an der Seite vorbeigeleitet, die anderen oben drüber. Und das hast du jetzt halt, das war letztes Jahr so das große Aero-Thema. Dieses Jahr, finde ich, fällt mir, wenn ich mir die Autos zumindest so angucke, relativ wenig auf. Bei mir gar nichts auffällt, ist Renault. Das liegt aber daran, dass die halt die Black Banana hier irgendwie ja noch nicht in ihrem finalen Design, also da haben wir vorhin, muss ich euch mal ehrlich sagen, kurz vorher drüber gequatscht, Basti und ich. Das ist, bin ich mir sehr, sehr sicher, nicht das finale Design, weil sie werden nicht komplett in Schwarz kommen. Also, einige von euch werden es wahrscheinlich gesehen haben, den Renault schon bei Instagram oder so, der ist komplett schwarz und das, da wird 100% noch ein bisschen mehr Gelb mit reinkommen.
Ja, ein komplett schwarzes Auto können sie sich gar nicht leisten, weil sie brauchen ja auch die Werbewirkung, weil für Renault steht ja viel auf dem Spiel. Man ist ja immer noch nicht ganz sicher, wird man 2021 noch mit am Start sein, weil Renault hat da nicht viel Prestige, weil sie die letzten Jahre nicht wirklich abgeräumt haben. Und das kostet einfach super, super, super viel Geld und die überdenken ja momentan im Konzern da einiges und ihre Motorsportaktivitäten. Und da ist natürlich die Frage, will man sich dann die Formel 1 noch leisten? Weil man hat mit McLaren nur einen Kunden, der quasi direkt Geld reinbringt, aber im Team selber, das halt schlechter ist als dieser Kunde, das kostet halt nur Geld. Also da bin ich auch vor allem gespannt, was das neue Concorde Agreement dann sagt. Also da ist man ja momentan wohl in den letzten Zügen. Und ich glaube, nur unter der Bedingung, dass so oder so viel Geld reinkommt, kann ich mir vorstellen, dass Renault bleibt. Und um auf den Anfang meines Satzes zurückzukommen, sie müssen ihn umlackieren, weil das ist einfach keine Werbung. Ja. Da musst du musst ein bisschen auffallen. Ich habe mir übrigens jetzt nochmal parallel diesen Red Bull angeguckt, weil ich habe gar nicht so auf die Nase geguckt. Du hast recht. Red Bull ist vor allem im Vergleich zu anderen relativ minimalistisch, was diese ganzen Flügelaufbauten, Bartsports etc. rund um die Lufteinlässe irgendwie ausmacht. Da sind sie relativ einfach, aber diese Nase, das ist schon krass. Vor allem, wenn man es vergleicht, Mercedes-Teams, die sind sogar sehr minimalistisch, da hat man nur zwei so minimale Löcher. Mhm. Bei Ferrari ist es ja immer noch dieser Säbelzahn, dass du zwar zwei große Aussparungen hast, aber auch kein wirklich großes Loch, was in den Flügel reingeht, aber bei Red Bull ist abgefahren, ne? Dann merkt man, ein klassischer Nui.
Schnorchel. Wie so ein Schnorchel irgendwie, ja. Was ich jetzt übrigens auch noch äußerst berauschend fand, ist natürlich wieder die Frage, wie viel Wert kann man drauf legen, aber immerhin, den größten Zeitenunterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr.
Ich freue mich.
Ja, man muss es sagen, hat gefahren Williams. Die haben
geil.
Mit über 2,8 Sekunden haben die sich von letztem Jahr zu diesem Jahr zum Test verbessert. So.
Geil.
Da muss ich sagen, Gott sei Dank, Leute, immerhin habt ihr gegen euch selber schon mal gewonnen. Ja? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass der Williams von Jahr zu Jahr besser wird. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und
wann war das letzte Mal, dass ein Williams besser geworden ist? Das ist ja die spannende Frage.
Ja, das ist eher die spannende Frage, genau. Und da muss ich sagen, das finde ich echt. Ja, das ist einfach eine tolle Nachricht, auch wenn die, keine Ahnung, wir werden es sehen in Australien vorher wahrscheinlich nicht, wie konkurrenzfähig die dann hinten sind, aber dass sie zumindest wieder Anschluss finden oder in der Nähe des Anschlussfindens sind, ja, vielleicht ist das vorsichtig genug ausgedrückt, das finde ich tatsächlich äußerst schön. Und dass sie aber wirklich den größten Zeitunterschied haben von allen Teams, das finde ich auch echt, das fand ich sehr bemerkenswert.
Also Williams spielt ja einfach in die Karten, was du vorhin gesagt hast, dass einfach die Technik, die Aerodynamik relativ stabil geblieben ist. Aber auch da möchte ich nochmal als alter Zahlenhausel hier nochmal ein paar Vergleiche mitbringen. Du hast jetzt gerade die Zahlen von den Tests verglichen. Also
richtig.
2019 war es eine 1,20,997, also eine 1,21 glatt. Und jetzt ist es eine 1,18,1. Also wir reden hier von wirklich fast 3 Sekunden, die sie besser geworden sind. Aber das ist auf dem C3 gefahren, also auf dem mittleren Reifen. Wenn wir es jetzt mal nur mit den Qualifyings vergleichen. Im Qualifying letztes Jahr in Spanien sind sie natürlich mit den weichen Reifen gefahren und da waren sie glatt 1,19. Das heißt, die sind jetzt schon mit härteren Reifen, und zwar deutlich härteren Reifen, eine Sekunde schneller. Ja. Und sie wären, letztes Jahr sind sie ja, sie sind ja standardmäßig immer letzter und vorletzter geworden. So, letztes Jahr Platz 19, Platz 20, Russell und Kubica. Und mit dieser 1,18 aus den Tests wären sie in diesem Fall 16. gewesen und hätten damit sogar Renault mit Nico Hülkenberg ein Racing Point in Alpha geschlagen. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, ey, da ist noch einiges drin. Also grundsätzlich kann man bei fast jedem Team davon ausgehen, die finden immer mal im Laufe der Tests, im Laufe der Updates mal irgendwo eine Sekunde. Aber 3 Sekunden zu finden.
Das ist schon ein enormer Unterschied.
Das ist schon gewaltig. Und wie gesagt, die Nettozeit ist ja jetzt schon 1 Sekunde zum Qualifying. Ja. Auf schlechteren Reifen. Also von Williams erwarte ich einiges. Und vor allem, das muss ich leider nochmal dazu sagen.
Den Satz muss ich mir, sorry Basti, könnte man sich das einrahmen, würde ich jetzt machen. Von Williams erwarte ich einiges. Das hast du gerade gesagt.
Also einiges an Entwicklung. Das, also ich
will er hat es gesagt, Leute, ihr seid meine Zeugen. Er hat es gesagt.
Also momentan ist in meiner Season Prediction, möchte ich auch mal sagen, wäre bei mir Williams nicht mal letzter Platz. Aber wir reden noch mal in unserer Saisonvorschau, wo wir welches Team sehen.
Ja.
Eine Sache möchte ich aber noch zu Williams sagen, nämlich, ich finde, aber auch einfach nur, weil ich ein bisschen auf abgefahrene Designs stehe, es ist mein Lieblingsdesign vom Jahresanfang. Also ich muss ja wirklich sagen, es sieht natürlich ein bisschen aus nach Spielzeugauto. Sie haben halt diese Designs rot, weiß, blau, diesmal ein bisschen anders zusammengemixt. Es sieht so ein bisschen aus wie diese, ich sag mal, Formel-Autos Ende der 90er, Anfang 2000er, die irgendwie auffallen wollten. Und das finde ich ganz geil. Also mir gefällt der Williams total. Deshalb, ich bin wieder auf dem Williams-Bandwagon. Ich glaube, dieses Jahr ist einiges drin. Jetzt versuche ich mal weniger Am zu sagen. Und komme direkt zum nächsten Team, außer du möchtest zum Design irgendwas sagen.
Nee, das ist Matchbox 1A.
Okay, dann bin ich mal gespannt. Ein Auto, was auch besonders aufgefallen ist, ist natürlich der neue Alpha Tauri. Warum neue? Weil es ist der erste Alpha Tauri. Der ehemalige Toro Rosso. Ja. Und die haben auch ein abgefahrenes Design. Die machen ganz classy Black and White.
Wobei, das ist jetzt schon ein bisschen tricky. Also auch wenn sie unterschiedlich aussehen, aber Black and White und so ein bisschen Rot drin hat auch der Haas. Also die ähneln sich ein Ticken. Also Haas und Alpha Tauri, finde ich, ähneln sich schon ein Stück weit, weil sie wirklich einfach die gleichen Farbkomponenten haben, nur ein bisschen anders verteilt. Also bei Alpha Tauri ist es alles so ein bisschen...
Ja gut, aber der Vorteil ist, der Haas hat halt hinten, der Heckflügel ist komplett rot, jetzt bei Alpha
Tauri
Alpha schwarz.
Romeo, Verzeihung, ich meinte Haas und Alpha Romeo. Verzeihung, bevor ich hier Quatsch
erzähle. Boah, nee. Doch, sorry, aber sag mal,
hast du Alpha Tauri ist ja auf den nur Augen?
Also der Alpha ist ja fast komplett rot und der Alpha Tauri ist alles, was da rot ist, ist da schwarz. Also
ja, nee, ich meinte den Alpha Romeo und den Haas. Diese beiden.
Ja. Achso, jetzt gesehen. Mein Gott, ey, wer sieht denn dann, wenn nicht mal mehr ich durchsehe, was soll denn der arme, geneigte Zuhörer sagen? Okay, ich verstehe, was du meinst. Alle drei wurden vom gleichen Designer oder von der gleichen Kindergartengruppe entwickelt, grafisch, weil es ist halt wirklich schwarz, rot, weiß. Und ja, wahrscheinlich könnte man einzelne Teile austauschen und man würde es gar nicht merken.
Ja.
Aber lass mal bei Alpha Tauri bleiben. So, es ist ja, Toro Rosso hatte ja immer dieses Toro Rosso, dieser Name, das war ja schon dieses Italienische, man wollte es irgendwie in diese traditionelle Ecke mit reindrängen. Es ist aber trotzdem das Junior-Team von Red Bull, diese Verbindung. Und Alpha Tauri ist ja, glaube ich, die Red Bull-Jackenkollektion oder irgendwie so eine Edelmarke, glaube ich, von Red Bull, ne? Alpha Tauri ist ja schon ein anderes Statement. Toro Rosso, wie soll ich dieses traditionelle italienische Alpha Tauri, das klingt dagegen schon hart. Ja, was hältst du von denen?
Also ich finde, also rein mal jetzt um das Logo mal sich auch, wenn man sich das genauer anguckt, das ist so ein bisschen wie so ein, das sieht aus wie ein Känguru mit Hörnern, was sich bückt.
Das ist das Red Bull-Logo. Was ist los mit dir?
Nein, ist nicht. Alpha Tauri, bitte. Guck's dir mal genau an.
Ja, okay, also man sieht beim Alpha Tauri halt nur den Kopf, das stimmt.
Ja, genau. Ja. So, whatever. Also ich finde, es ist das Alpha Tauri, Toro Rosso, das hat natürlich beides diesen italienischen Touch. Unabhängig davon, dass das jetzt halt diese Klamottenmarke ist, die übrigens nicht ganz günstig sind, glaube ich, wie du letztes Jahr festgestellt hast.
Ja.
Ja, und am Ende des Tages, ich bin da bei dem, ganz ehrlich, so schmerzfrei. ob das Ding jetzt Toro Rosso oder Alfa Tauri heißt, das ist trotzdem noch sau ähnlich und ist mir irgendwie Bums, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, hast du da irgendwelche emotionalen Bindungen, die du jetzt dem Toro Rosso hinterher weinst oder wo du sagst, Alfa Tauri, boah, finde ich mega, mega geil?
Nee, Toro Rosso ist eine von diesen vielen Formel-1-Team-Marken, die man irgendwann einfach vergessen wird. Das ist genauso wie jetzt vorhin Midland oder Spyker. Also sie haben ja die Formel-1-Landschaft nicht groß verändert. Sie waren das erste Mal ein richtig offensives, offensichtliches Junior-Team, weil gleiche Technik, gleiches oder sehr ähnliches Design, dann diese Geschichte, dass sie quasi das Honda-Testimonial wurden und dass man da die Fahrer während der Saison ausgetauscht hat. Also das da ist schon.
Muss ich sagen, das ist das Einzige, wo ich sage, das finde ich jetzt besser, dass es einfach irgendwie abgegrenzter ist.
Der genau, Toro das meine ich. Darauf wollte ich hinaus.
Jetzt, okay, jetzt kapiere ich. Weil die Toro Rosso und der Red Bull, die waren sich einfach wahnsinnig ähnlich. Und das war irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, so wenn das Junior-Team fast genauso ausschaut, optisch nur ein bisschen dunkler meistens als irgendwie das Hauptteam, dann ja, finde ich es irgendwie ein bisschen schwierig. Wenn die sich komplett abgrenzen, finde ich es ein bisschen cooler, weil man irgendwie ein bisschen mehr Diversität mit reinbringt. Also in dem Gedanken, muss ich sagen, finde ich es jetzt besser.
Weil man ein bisschen Diversität mit reinbringt. Heuer, du hast ja im Winter neue Wörter gelernt, ja?
Ja, ich habe fleißig den Duden studiert.
So, ansonsten auch da Testzeiten bisher ist noch nicht der große Sprung da. Sie waren jetzt 2/10 besser als letztes Jahr. Pff, ja, okay, alles klar. Aber auf einem härteren Reifen als letztes Jahr. Also auch da wieder so diese marginale Sekunde besser als letztes Jahr ist drin. Ansonsten kann man auch nicht mehr zu Alpha Tauri sagen. Es ist ein abgefahrenes Design, man will halt eine andere Marke schaffen. That's it. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, die ich unbedingt zu diesem Test sagen muss. Und zwar, als ich mir die Zahlen und Statistiken und so alles durchgeguckt habe, da ist wirklich eine Sache mal wieder aufgefallen. Es gab nur 2 echte Crashs, also 2-mal, wo Autos die Wand berührt haben. Es gab mehrere Motorenprobleme, Ferrari, Mercedes, auch Williams, auch Red Bull hatte Probleme, aber es gab nur 2 Autos, die irgendwo die Wand berührt haben. Und es sind zufällig 2 unterschiedliche Fahrer, die aber im gleichen Team fahren. Und wenn man nur diese Komponenten hört, es haben nur 2 Fahrer aus einem Team die Wand berührt, dann weiß man noch direkt, welches Team es war, oder?
Also, ich gehe davon aus, dass du gerade über Haas sprichst.
Ja, also fernab davon, dass wir alle anderen Teams schon durch haben, aber das war einfach, als ich diesen Fakt gelesen habe, dachte ich so, ja klar.
Ja,
warum denn auch? Aber also, wer denn sonst?
Ja, ich warte auch drauf, ganz klar. Also ich verspreche mir eigentlich wirklich von Australien, vom ersten Rennen, dass beide wegen nicht festgezogener Radmuttern ausfallen.
Ja, da würde ich so,
da würde ich fast drauf wetten. Beide,
ja? Ja.
So, der Klassiker eigentlich, ne? Ja, gut, Grosjean und Magnussen. Wir haben uns ja, glaube ich, in der Saisonanalyse letztes Jahr am Ende noch wirklich überlegt, warum behält man diese Fahrer? Man hat es gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht waren sie jetzt besonders günstig. Frag mich nicht, aber da ist so viel Kuddelmuddel gewesen. Das sind beides keine Top-Fahrer und vor allem sind es keine Fahrer, die konstant ins Ziel kommen. Und ich glaube, das ist zumindest was man verlangen sollte von einem langjährigen Formel-1-Fahrer, gerade wie einem Romain Grosjean, dass der regelmäßig und beständig ins Ziel kommt. Selbst wenn er nicht der Schnellste ist. Aber
vor allem beide auch bekannt dafür, auch gerne mal einen Aussetzer mitten im Rennen zu haben. Ob es jetzt hinter einem Safety-Car durchdrehende Reifen sind oder sonst irgendwas.
Irgendein Quatsch passiert denen immer. So, und das habe ich nicht verstanden. Und das zeigt halt jetzt wieder, du sagst es schon bei den Tests, 2-mal an der Wand. Wer war's? Haas. So.
Nein, es waren aber technische Probleme. Also ich glaube, es war beide Male so, dass es ein Reifenproblem gab. Zumindest bei Grosjean war, glaube ich, klar, dass der irgendwie einen Platten hatte oder so. Also da gab es wohl irgendwelche technischen Probleme. Aber es ist ja trotzdem, es ist einfach so dieses Murphy's Law.
Ja.
So,
ja.
Reden wir mal über das Design. Also wir haben Rich Energy, diese legendäre Geschichte. Letztes Jahr um diese Zeit haben wir uns darüber unterhalten. Wer ist überhaupt Rich Energy? Irgendwie ein fiktives Produkt über Energy Drinks, die es gar nicht zu kaufen gibt. Und die sind wieder raus. Und jetzt sieht der Haas wieder mehr so wie früher aus. Man hat wieder ein bisschen, man hat dieses Rot-Weiß-Schwarz, das war ja eben schon dieser Farbvergleich, den wir haben. Er sieht wieder mehr aus wie so ein, klassischer Haas, irgendwie falsch gesagt, wie so ein Haas vor 2019. Finde ich abgefahren, finde ich interessant. Aber Was so ein bisschen das vor allem dunkle Design überschattet, es ist halt wieder mal eine 1:1 Kopie des Ferraris. Also er ist quasi in allen Teilen der Ferrari von 2019 plus halt nochmal ein paar neue Flügeldesigns, auch da wieder vor den Lufteinlässen, vor den Seitenspiegeln.
Ja.
Ich bin aber irgendwie gespannt.
Naja,
ich bin gespannt.
Also optisch ist er ja zumindest jetzt von der Lackierung her schon mal so, wie zu den Zeiten, als Haas ziemlich erfolgreich war, muss man sagen. Ja, weil bei denen lief es ja mal ziemlich gut. Das war ja noch Hoffnungsteam, wo wir gesagt haben, boah, die Amis kommen und rocken direkt. Die haben einen super Start hingelegt damals. Und dann ging es Stück für Stück bergab, so wie letztes Jahr. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Ja, wenn die natürlich das gleiche Konzept fahren wie Racing Point und sich da so ein bisschen einfach den, so wie Racing Point den Mercedes kopiert hat und Haas jetzt den Ferrari kopiert, dann kann das schon funktionieren. Nur die Ausgangsbasis des Ferrari letztes Jahr ist natürlich nicht so geil wie die Basis, die jetzt ein Force India Team hat. Ja.
Also, ja, vor allem, weil, genau, Force India, die haben halt ein bisschen Kohle. Und ja. Lawrence Stroll meinte ja auch, wir mussten uns den Windkanal teilen, weil unserer ist noch nicht fertig. Na klar, natürlich. Aber ich bin halt gespannt, was sie aus dem Paket machen. Also ich glaube auch in Sachen, ich sag mal, Kundenteams, Kopie, da sehe ich Racing Point auch immer noch vor Haas, auch einfach auf Basis von allem. Die kommen aus einer echt miesen Saison. Sie haben schon schlechtere Fahrer. Ich will natürlich Lance Stroll jetzt nicht irgendwie zu einem grandiosen Fahrer machen, aber dem würde ich glatt noch mehr zutrauen als der Kombination bei Haas. Also, puh, da bin ich echt gespannt. Also momentan tendiert Haas bei mir Kampf gegen Williams um den letzten Platz, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Wo wir aber bei dem Vergleich sind, Kundenteams zu dem nachgebauten Original. Ein Team fehlt uns noch, das ist nämlich der Alpha. Ich finde es übrigens total verwirrend. Das ist ja Alpha Romeo, wird mit A-L-F-A geschrieben und Alpha Tauri mit PH. Ich habe jetzt schon mehrfach gehabt, wenn ich irgendwo in unserer
Transkripten... Aber du Alpha gelesen hast nur und dann...
Ja, ich verschreibe mich da jetzt ständig, nervt voll. Aber was halt interessant ist, die fahren wiederum immer noch so wie letztes Jahr mit einem etwas anderen Konzept als das große Mutterschiff, als Ferrari. Wir haben nämlich da ist nämlich beim Thema Staubsauger, den du vorhin bei Red Bull gesehen hast, also bei denen sieht es aus, als hätten die quasi vom Werk ab sich da irgendwas abgefahren. Also da sind diese Lufteinlässe, die halt vorne in der Nase drin sind, einfach extrem. Auch da wieder dieses Flügeldesign, was sie letztes Jahr hatten, Thema Outwash, ist viel schmaler nach außen und sie haben auch da wieder ganz andere Leitbleche und Formen hinter der Vorderachse, also da wieder Kühlung und so. Finde ich interessant, weil sie einfach von der Idee her so weit weg sind von Mercedes, Ferrari und Red Bull.
Ja, aber
ich mich immer noch frage, halt was will man da in diesem Fiat-Konzern mit diesem Alfa Romeo Formel 1-Team? Also verstehe ich immer noch nicht.
Ja gut, aber vielleicht ist es tatsächlich auch einfach ein Stück weit das klassische Denken als Testvehikel. Wir probieren da mal aus, ja.
Aber dann musst du auch dem Original viel ähnlicher sehen, weil ansonsten weißt du ja nicht, ob das, was bei Alpha funktioniert, auch bei Ferrari funktioniert.
Ja, ist auch ein Argument. Ja gut, aber du kannst also, trotzdem, ich meine, andererseits, du kannst ja trotzdem Flügeldesigns ausprobieren, da kannst du schon sagen, okay, das, wenn du den wechselst, das liegt jetzt daran, da haben wir so und so viel gewonnen, da so und so viel gewonnen. Also klar, auch wenn das Auto natürlich insgesamt zusammenhängend betrachtet werden muss, aber ich glaube schon, dass du natürlich da einzelne Komponenten schon testen kannst. Also, ja, aber du hast
ja recht, das ist komplett. Aber wenn du jetzt einfach mal das Endergebnis vom letzten Jahr dann auch vergleichst und dann irgendwie sagst, wie weit hat uns das letztes Jahr gebracht und wir folgen diesem Jahr wieder dem gleichen System. Also mal im Vergleich, Alfa Romeo ist letztes Jahr Achter in der Konstrukteurswertung geworden. Achter. Hinter denen ist Williams, die eigentlich gar nicht mitgespielt haben, und Haas, die halt viel selber weggeworfen haben. Also es war jetzt kein grandioses Jahr für Alpha. Und da verstehe ich halt nicht, welches Konzept, wieso man dieses krasse, andere Konzept weiter verfolgt. Weil man testet nicht für 2021, weil das macht eigentlich keinen Sinn. Man hat letztes Jahr damit keine großen Erfolge eingefahren, obwohl man eigentlich von der Base her eigentlich das hat, was halt vorne der Zweitbeste hat. Also ich verstehe es nicht. aber wir werden es auch nicht geklärt bekommen. Ich finde, Alfa Romeo ist ein Mysterium. Vielleicht hat man aber auch das ganze Rennteam einfach komplett aufgebaut, um Kimi Räikkönen einfach so eine richtig geile Rentenzeit zu besorgen. Weil
richtig, da kann er ein bisschen cruisen, ja?
Und ja.
Hat noch was davon.
Hier, wir bauen das Auto auch nicht ganz so gut, dann läufst du nicht Gefahr, dass du dich mit den anderen Kindern irgendwie stressen musst und so.
Ja, und daher bist du dann schneller als Vettel und dann gibt's wieder Theater, das wollen wir nicht.
Ja, ja, um Gottes Willen, deshalb hier, wir einfach irgendwie aus so ein paar Ersatzteilen ein Auto zusammengebaut, ist der Alpha, zack, fertig. Ja, Kimi, viel Spaß. Ja, das waren die Teams.
Das waren die Teams? Ja, und jetzt haben wir tatsächlich noch eine Sache, die total...
Achso, ich glaube, wir haben McLaren unterschlagen. Da ist eigentlich nichts zu berichten. Das ist bisher solide. Auto sieht ähnlich aus wie letztes Jahr.
Ja, das ist alles, ich sag's dir, das sind so Sachen, da muss man auch, wir sind da natürlich auch angefixt, genauso wie viele Journalisten auch. Und ja, alle wollen natürlich jetzt nach so einer langen Pause drüber quatschen, wer steht wo. Am liebsten hätte man schon wieder Klarheit. Nur man muss einfach mal sagen, es gibt noch keine wirkliche Klarheit. Also vor dem ersten Rennen in Australien, glaube ich, müssen wir uns hüten mit irgendwie einer Einschätzung und einer Rangfolge. Nichtsdestotrotz, finde ich, sollten wir vielleicht doch trotzdem mal unsere, das machen wir nicht jetzt, sondern das machen wir in der nächsten Folge, aber schon mal unsere Prognose machen, weil da muss man dazu sagen, dass wir beide ziemlich beschissen waren die letzten Jahre, was die Prognose und das Endergebnis angeht.
Ich habe den Weltmeister immer richtig getippt.
Ja, aha, so, das war ja auch so wahnsinnig schwer, du Horst, ey.
Und die letzten Plätze habe ich, glaube ich, auch richtig getippt.
Ja, also ich weiß nur, dass ich grandios gewonnen habe bei unserem Formel 1 Fantasy, was übrigens natürlich dieses Jahr, Leute, natürlich wieder losgeht, weil Basti braucht eine Revanche, der braucht auch mal eine Chance, der war total geknickt, total fertig.
Was erzählst du denn? Ich habe die erste Saison gewonnen, du hast die zweite Saison gewonnen, ja. Dieses Jahr hole ich ja meinen Titel zurück, was ist los mit dir?
Ich würde sagen einfach, es war einfach tatsächlich so, dass ich mit Abstand die zweite Saison gewonnen hast und auf jeden Fall sind wir natürlich dieses Jahr wieder zurück mit Formel 1 Fantasy. Einziger Haken, auf der Website steht immer noch Coming Soon 2020. Das heißt, wir müssen uns noch ein bisschen gedulden, bis wir unsere Liga wieder eröffnen können. Das machen wir natürlich und wir hoffen natürlich, dass alle, die letztes Jahr dabei sind, wieder mit dabei sind und noch viele, viele mehr.
Du klingst, als wären wir schon zu Ende mit dem Podcast. Wir haben noch Themen. Haben wir
doch noch gar nicht. Ich wollte doch gerade nur in einer spannenden Fantasy-Gruppe sprechen, weil das volles Highlight war. Für dich nicht?
Ging so.
Ja, wir müssen noch über Corona reden, ne?
Ja, Corona. Also wir wollen natürlich keine Panik machen, um Gottes Willen. Aber Corona hat Auswirkungen auf die Formel 1. Und ich persönlich glaube ja, dass wir da sowieso noch was Größeres erleben werden, als es jetzt momentan die Anzeichen hat. Wir haben jetzt heute, wir nehmen am Sonntag, dem 23. Februar auf, gibt es jetzt schon die ersten größeren Fälle irgendwie in Italien. Fakt ist aber, aufgrund von Corona wurde der China Grand Prix abgesagt.
Ja, und China ist raus.
Neueste Meldung, RTL hat auch die Woche eine Pressemitteilung rausgegeben. Ich kann dir mal kurz vorlesen, weil es nur ein, zwei Sätze sind. Aufgrund der nicht kalkulierbaren Verbreitung des Coronavirus und den Risiken für die Gesundheit der Kolleginnen und Kollegen für RTL von einer Vor-Ort-Berichterstattung des Formel-1-Rennens aus Vietnam am 5. April abgesehen. Irgendwo ist ein Grammatikfehler drin. Ist egal.
Ja, ja.
Also,
whatever.
RTL sagt die Vor-Ort-Berichterstattung von Vietnam ab. Das zeigt ja schon, was für eine Grundangst überall so mitschwillt. Und theoretisch auf der Kippe stehen natürlich auch noch, ich sag mal so Nachbarländer, Japan, Singapur, Vietnam. Das sind halt alles Formel-1-Rennen, die in den nächsten Wochen anfangen werden zu wackeln. Ich will nicht sagen, dass sie alle ausfallen, aber ich befürchte, dass die Corona-Gefahr schon da ist, unsere Formel-1-Saison deutlich zu reduzieren. Vor allem, weil es für China noch keinen Ersatztermin gibt und die sagen selber, sie brauchen mindestens ein halbes Jahr Vorlaufzeit.
Ich find's mega schade, muss ich sagen, ehrlich gesagt, wenn Vietnam ausfällt, einfach aus dem Grund, um zu sehen, wie ist die Strecke, wie verhalten sich die Autos da. Ja, auch wenn wir jetzt von vornherein jetzt mal nicht so die größten Fans von Vietnam waren, weil wir natürlich Hockenheim irgendwie verloren haben, jetzt fahren die in Vietnam so, hallo, was haben die mit Motorsport zu tun, ja. Nichtsdestotrotz ist es halt aber so, dass Vietnam natürlich, einfach weil es ein neues Rennen ist, eine neue Strecke ist, schon spannend wäre zu sehen, wie funktioniert die, ist die spannend, nicht spannend, ja. Naja.
Ja, und was halt aber interessant ist, es hat sich direkt online eine Petition gegründet für Hockenheim, Das fand ich übrigens sehr cool. Das zeigt auch mal wieder, dass die Formel 1 Community in Deutschland lange tot gesagt, dass sie immer noch lebt, dass sie immer noch cool ist. Es wird natürlich niemals passieren, weil auch da fehlt einfach der Vorlauf. Also das würde, glaube ich, erst wieder relevant werden, wenn wirklich ein zweiter Grand Prix in Gefahr wäre. Also wie gesagt, ich sehe da als erstes Vietnam und Japan. Also wenn ein zweiter Grand Prix diese Saison anfängt zu kippen, dann wird Liberty Media bestimmt relativ schnell irgendwie nach dem Hörer greifen und fragen, ob dann nicht in Hockenheim, ob sie es nicht spontan hinkriegen könnten, hinkriegen würden. Und als Ersatztermin wurde auch ein weiterer Italien-Grand Prix quasi als Wiedergeburt des Europa-Grand Prix gehandelt. Wir fahren ja momentan nicht mehr in Imola. Und das wurde dann quasi als Möglichkeit in den Raum geworfen. Das fand ich interessant.
Ja, vielleicht ist es doch nicht so schlecht bei uns in Europa, ja?
ja das sagt mal Liberty Media.
Ja, das sagt mal Liberty
also,
Media.
Den traue ich auch zu, dass er im Zweifel irgendwie einen zweiten USA Grand Prix irgendwo aus dem Fuß stampfen, aus dem Boden stampfen. Aber naja. Also, so viel zum Thema Corona. Ansonsten, Leute, die Winterpause. Es gab viele schöne, viele große, viele kleine Themen, viele Sachen, die haben sich erübrigt. Warum die Formel-1-Autos jetzt irgendwie insgesamt nochmal 2 Kilo schwerer sind, lassen wir weg. Ja. Die Silly Season, dass schon diverse irgendwie Fahrer und auch Toto Wolff irgendwie schon woanders hingesprochen wurden, ja, lassen wir weg. Das ist
einfach viel Spekulation, viel Gelaber zwischendurch. Damit belassen wir uns nicht. Richtig, absolut korrekt.
Aber wenn ich noch eine Empfehlung abgeben darf, Daniel Ricciardo hat ein tolles Interview gegeben bei The Daily Show mit Trevor Noah. Ist auf Englisch, aber fand ich sehr unterhaltsam. Demnächst soll wohl eine neue Formel-1-Doku nochmal rauskommen. Habe ich irgendwo gelesen. Das waren auch eigentlich so die spannendsten Formel-1-News für die Winterpause.
Jo. Und wir hören uns natürlich demnächst. Meine Lieben, macht's gut. Basti, es war mir mal eine Freude, endlich wieder Formel 1. Bis denn.
Bis bald. Ciao.
Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.